Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS1.
Persönlich. Esther Schneider im Gespräch mit Gästen.
Herzlich willkommen zur Radiotalk-Sendung «Persönlich» im Hotel Seeburg. Über uns schweben die Puttenengel. Wir sind in einem wunderschönen Saal, direkt am See. Also wir haben die beste Seesicht und die Sonne scheint auch. Also es ist alles bestens. Meine beiden Gäste, das sind Pia Giger. Sie ist katholische Ordensfrau. Sie ist Mitglied vom Katharinenwerk. Sie ist auch Zen-Meisterin. Was das ist, hören wir dann noch. Sie hat die Gemeinschaft vom Katharinenwerk in den 80er Jahren geleitet und auch reformiert. In den 90er Jahren hat sie zusammen mit dem Jesuit Niklaus Brandschen das Institut für Spiritualität in Politik und Wirtschaft gegründet. Sie ist sehr engagiert in der Friedensbewegung. Sie ist 67 und lebt in Luzern. Mein anderer Gast, das ist der Kurt Steinmann. Er ist klassischer Philologe, Übersetzer. Er hat 32 Jahre lang an der Kantonsschule in Rüssbühl unterrichtet. Er ist mit Leib und Seele Lehrer. Und seit 4 Jahren arbeitet er nur noch als Übersetzer. Er hat jetzt gerade das grosse Epos vom Homer, die Odyssee, übersetzt. Die ist seit dem Oktober im Buchhandel erhältlich. Der Kurt Steinmann lebt mit seiner 90-jährigen Mutter in Rüssbühl. Herzlich willkommen. Odysseus ist ein griechischer Held aus der Mythologie. Er war der, der in Troja gekämpft hat und die Idee hatte für das trojanische Pferd. Er ist aber 10 Jahre lang nach dem Krieg noch auf dem Meer umgekehrt, hat sich umschlagen mit Seeungeheuer. Charybdis, oder wie die geheißen?
Kylan Charybdis
ist beziert worden von den Nymphen Kalypso. Also hat unglaubliche Abenteuer erlebt. Pia Giger, haben Sie sich schon mal mit Odysseus auseinandergesetzt?
Als Kind hatte ich eine Lesesucht. Mhm. Ich habe Tag und Nacht gelesen. Ich habe keine Aufgaben gemacht, fast keine.
Ah ja, das ist...
Ich bin immer gerade durchgekommen. Mhm. Aber ich habe gelesen und gelesen und gelesen. Ich habe in einem Dorf gewohnt, in Abtwil. Pfarrei und Schulbibliothek.
Abtwil, das ist im Kanton St. Gallen.
Ja. Und in der Pfarreibibliothek hat es sowohl Dante wie Odysseus. Wie in Romanform so quasi. Und das habe ich hier das erste Mal gelesen. Und das zweite Mal ist durch meinen ersten Zen-Lehrer, Hugo Inomiya Lassalle, habe ich mich mit der Bewusstseinsentwicklung der Menschheit angefangen auseinanderzusetzen.
Und dort ist der Odysseus auch vorgekommen?
Und dort ist der Odysseus... eigentlich der Höhepunkt und von der sogenannten mythischen Bewusstseinsstruktur.
Und haben Ihnen die Abenteuer gefallen als Kind? Oder der Held Odysseus? Haben Sie etwas mit ihm können anfangen? Er war so ein Listiger.
Er hat alle Facetten. Mhm. Also ich habe ihn nicht nur toll gefunden. Mhm. Ich habe ihn manchmal auch unmöglich gefunden.
Warum?
Ja eben, List ist ein gutes Wort. Mhm. Also möglichst immer den Vorteil rausholen, so sehr man das einerseits muss, aber am Schluss immerhin.
Ist er zurück zu seiner Frau?
Lässt er seine Frau, hat er sie wieder und sie haben sich wieder gern und sie umarmen sich. Und
das hat Ihnen gefallen?
Ja.
Ja, Sie haben jetzt so einen kurzen Abriss gehört. Sie haben sich jetzt 4 Jahre lang mit dem Odysseus auf stürmische See begeben. Was haben Sie für einen Bezug zu dem Odysseus?
Also zuerst ist zu sagen, dass mich das außerordentlich freut, dass eine katholische Pfarreibibliothek der Odysseus geführt hat in ihrem Repertoire. Das ist ja nicht selbstverständlich.
Wieso nicht?
Ja, es hat schon ein bisschen kritische Stellen drin, wo also, sagen wir, in einem streng katholisch Gläubigen nicht so würde passen.
Was zum Beispiel?
Zum Beispiel die dauernde Liebesabenteuer unterdessen. Also es wird da ganz handfest der Freude der Liebe gepflegt. Zum Beispiel bei der Kirche ist er das ganze Jahr mit ihr im Bett gewesen. Das ist vielleicht nicht ganz jugendfrei, aber immer. Aber immerhin. Nun, was Frau Giger sagt, ist natürlich sehr richtig. Sie sagt, er hat sehr viele Facetten in seinem Charakter. Auch ganz inkongruente. Er ist erstens der, der sehr viel duldet. Und er ist auch der, der eben sehr listenreich ist. Der Listenreiche, Dolores, der Erfindungsreiche, wie es heisst. Aber um diese Gefahren, diese Abenteuer, diese Herausforderungen zu bestehen, hat es eben diese Kräfte gebraucht, um die zu überwinden. Wobei List eben ambivalent ist. Wir können nicht unsere ethischen Maßstäbe anwenden auf einen Odysseus. Das ist ganz
Warum
klar.
Nicht?
Weil ihm jedes Mittel recht ist. Im Grunde genau. Genommen ist die Odyssee nicht unmoralisch in erster Linie, sondern amoralisch. Im Grunde genommen hat es aber nicht diese Moral, wie wir sie heute haben. Und ich meine, dass er dann heimgeht und seine geliebte Penelope umarmt, das ist gut und recht, aber er hat auch die Absicht gehabt, wieder zu gehen. Es gibt eine spätere Stelle, nachdem er seine Frau wiedererkannt hat, sich mit ihr wieder vereinigt hat, sie geht wieder abgehauen auf neue Abenteuer. Das hat mir irgendwie eingeleuchtet. Denn man muss ja vorstellen, 10 Jahre Krieg, 10 Jahre die sogenannten Abenteuer, da kommt er heim. Ja, und ich lese dir vielleicht noch eine Stelle vor, wo die Wiederbegegnung ja geschildert wird.
Und er hat ja zuerst noch ein paar Freier umbringen, oder? Das ist also auch noch eine Seite, eine brutale Seite.
Aha, das ist, die Odyssee ist, wenn man sie genau liest, ein Werk von ungeheurer Brutalität.
Ganz genau.
11 von seinen Schiffen hat er ja ziemlich früh verloren. Also es waren rund 600-700 Personen gewesen, bei der Leistrigone. Das hat er da noch ein Schiff gehabt. Dann sind auch die Gefährten umgekommen, weil sie sich an den Rinden vom Sonnengott Helios vergriffen hat. Und er ist ja dann ganz allein heimgekommen. Dann hat er die Freier beseitigt. Das sind, was unwahrscheinlich allerdings scheint, vom zweiten Teil her, über 100 Freier gewesen. Freier, muss man sich junge Burschen vorstellen. Das sind nicht so alte Kleise wie ich, sondern das sind junge Burschen gewesen, die sich da um diese ältliche oder alternde Frau beworben haben. Sie ist immerhin...
Sie ist Königin gewesen, oder?
Sie ist Königin gewesen, aber auch über 40. Aber das muss man auch... Muss man dann auch verstehen. Nun gut, aber das Schlimme daran ist die Rache an den Mägden. Das hat mich immer sehr stark beschäftigt, wieso er so eine ungeheure Brutalität wirken. Er macht es ja nicht selber, er delegiert das an seinen Sohn Telemach und an zwei Hirten. Und die haben die Aufgabe, die Mägde, die ja kein Verbrechen begangen haben, außer dass sie mit diesen Freier ins Bett gegangen sind, dass sie die hängen hat. Und zwar auf eine ganz brutale Art, nach Art von Gehängten, wenn wir es im Ende des Zweiten Weltkriegs müssen erfahren.
Jetzt wollen wir, Pia Giger.
Also ich bin froh, dass Sie das selber sagen. Ungeheure Brutalität. Es ist so viel Gewalt und List da drin. Und wenn ich jetzt an meine Kindheit zurückdenke, an die 14-Jährige, dann habe ich hier schon mehr von Büchern und mehr Bücher gesucht, wo ein Weg von der Entwicklung drin aufgezeigt ist, wo der Teil vom ich würde sagen, aus dem rauszukommen, noch stärker gezeigt wird. Habe ich schon mehr in dieser Richtung gesucht und bin dort begeistert gewesen. Mhm. Und der Teil ist auch drin, aber er ist minim.
Außer im Sohn.
Ja.
Der Telemachos
der
macht natürlich richtig. Die Entwicklung durch.
Das ist richtig. Ja. Ich rede jetzt von ihm.
Also in diesen griechische Mythologie, der griechische Mythologie auch immer faszinierend ist. Das, was mich sehr stark fasziniert hat, ist der Olymp, die Götterwelt. Also was dort oben abgeht, das ist ja höchst spannend. Also da gibt's ja den Zeus, den Göttervater, wo man auf die Erde runterschaut und sich irgendwelche jungen Frauen aussucht und denen nachjagt und sie verwandelt, weil seine Frau eifersüchtig ist. Es gibt eine Liebesgöttin, es gibt einen Liebesgott, es gibt einen Götterbote. Also da ist ja eine Art wie ein Abbild von dem, auf der Erde passiert, ist im Olymp. Mich hat das immer fasziniert. Also die vielen Götter, die man hatte. Was haben Sie mit dem etwas können anfangen?
Also jetzt in Bezug auf in der Vorbereitung auf heute habe ich nicht noch mal die ganze Odyssee gelesen, aber ich habe noch mal ein bisschen reingeschaut und eben, ich habe vor allem bei den Bewusstseinsstrukturen nachgelesen. Beim Jean Gebser. Der Jean Gebser ist für mich ein grossen Mann, der sich mit der Bewusstseinsentwicklung der Menschheit auseinandergesetzt hat. Und die mythische Struktur, die hat mit der Ich-Entwicklung etwas zu tun. Da spielt der Homer und da spielt der Odysseus eben eine riesige Rolle. Aber ich habe mich dann gefragt, abgesehen von der Faszination an der Sprache, wo ich denke, wo ein Mann wie der Steinmann hat, muss ihn ja der Inhalt auch beschäftigt haben. Und mich nimmt es schon wunder, ich immer wieder denke, wenn ich all die Sirenen und Nymphen und die Tiere, die Zeichen gegeben haben, und dann der ganze Olymp, der ähnliche Schwierigkeiten hat wie mir, auch List und Eifersucht und so weiter. Wie ein Mann vom 21. Jahrhundert mit diesen Kräften heute umgeht. Was bedeutet Ihnen das?
In der Odyssee spiegelt sich sehr exakt unser Leben. Wir alle wollen an ein Ziel kommen. Und das Ziel ist im Fall von Odysseus ist die Heimat Ithaka. Wir alle haben unser Ithaka. Das kann religiös sein, das kann Erfolg im Leben sein und so weiter. Aber dem Ziel stellen sich sehr, sehr viele Fairnisse, Gefahren, Widerstände entgegen. Und diese Widerstände muss er überwinden. Welche Mittel er anwendet, das ist im individuellen Fall verschieden. Aber der Odysseus überwindet all die inneren Gefahren. Und wenn Sie die Götter nennen, die Athene ist ja die Begleiterin von Odysseus. Das heisst...
Aber die funkelt immer wieder ein bisschen rein und hilft ihm, wenn er irgendwie in Not ist.
Im Grunde genommen hat Odysseus kein Ich. Sich entdeckt man ja erst in der Lyrik. Der erste, der das entdeckt hat, ist der Archilochos. Der sagt zum ersten Mal in der abendländischen Literatur, ich bin, Eimi de go, ich bin. Alle Entscheide werden ja immer, sind ja immer gesteuert von dieser Gottheit Athene, der Göttin der Weisheit, der Kunstfertigkeit und so weiter. Jetzt muss man das natürlich nicht naiv lesen, sondern das ist ein innerer Impuls, den er hat, ist nach außen gewandt, und, um das anschaulich zu machen. Was die Götterwelt mir heute bedeutet, der Goethe hat ein sehr schönes Wort gesagt, naturforschend sind wir Pantheisten. Wir sind dichtend Polytheisten und zeitlich-moralisch sind wir Monotheisten. Das ist ein sehr, sehr gescheites Wort. Und auch schon die Griechen haben natürlich die Tendenz gehabt, einen Gott hervorzuheben. Also der Weg zum Monotheismus, der nicht immer nur gut ist, darüber kann man vielleicht noch reden, ist auch schon vorgegeben, indem zum Beispiel im Xenophanes gesagt worden ist, fast fanalartig, Hestios, es gibt nur einen einzigen Gott. Und in der Tragödie haben wir sehr häufig Ansätze, dass Zeus eine ganz dominante eine Rolle spielt, richtig Monotheismus.
Aber es ist eigentlich noch praktisch, wenn man mehrere Götter hat, hat man nämlich auch Göttinnen, Pia Giger.
Ja, also da kommt bei mir jetzt nicht groß drauf an. Also Göttinnen. Mhm. Das Weibliche hat seine Rolle, aber da ändert nichts daran, dass ich viel mehr schaue, was ist heute. Als im Olymp damals. Sondern wie tut sich das Weibliche heute entfalten in Mann und Frau. Und das ist ein ganz wichtiges Thema auf meiner Friedensarbeit.
Auf die Friedensarbeit möchte ich nachher eingehen, aber wären Sie nicht manchmal auch froh, Sie hätten eben so eine starke Göttin, wie jetzt die Griechen, die haben das ja noch gehabt. Bei uns ist es ja so, dass Frauen in der katholischen Religion sehr einen schweren Stand haben. Und Sie sind ja katholisch aufgewachsen. Haben Sie nicht unter dem gelitten?
Ich habe einmal gemeint, im Buddhismus sei das alles besser. Mhm. Und bin immer selber sehr kirchenkritisch gewesen. Und gegen das hierarchische System, gegen Patriarchen. Und dann bin ich nach Japan. Und dann bin ich auf die Welt gekommen. Mhm. Und habe gesehen, ja du lieber Himmel, da ist die katholische Kirche gerade noch heilig. Gegen die buddhistischen Hierarchien und Patriarchen. Es gibt zwei, drei Punkte, wo sie sind Priesterin, wo sie anders sind. Aber das ist ein Weltthema. Überhaupt nicht nur die katholische Kirche.
Jetzt, wann hat das bei Ihnen angefangen? Sie sind ja eigentlich eine Nonne. Sie sind ins Katharinenwerk eingetreten. Das war damals noch eine Gemeinschaft gewesen von Frauen.
Ja.
Wie ist das gekommen?
Es gibt so etwas wie Berufung. Das habe ich nie gedacht. Ich wollte überhaupt nicht ins Kloster. Ich wollte das Gegenteil. Ich wollte heiraten und ich habe sehr gerne Kinder gehabt. Ich hatte damals noch viele Kinder gehabt. auf dem Dorf sowieso. Und ich wollte 8 Kinder.
8 Kinder?
8 Kinder, 4 Buben, 4 Mädchen, das war immer mein Traum, so ab 17.
Wie ist denn dazu gekommen, dass Sie diesen Wunsch aufgegeben haben und ein zölibatäres Leben von einer Nonne führen?
Ich glaube, es ist schon das gewesen, was mir später mein Psychoanalytiker ausgezeichnet hat, wo ich während dem Psychologiestudium die sogenannte Lehranalyse haben müssen machen, hat mir mein Psychoanalytiker, der ein Freudianer und aber sich auch weiterentwickelt hat und ist ein Jude gewesen. Und die haben es nicht mit dem Zölibat. Und der hat mir am Anfang diese Seite sehr skeptisch angeschaut. Und nach einer Weile hat er, also nach einem guten Jahr, hat er gesagt, Frau Giger, hören Sie auf Ihre Träume. Die sprechen wirklich eine Sprache, die den anderen Weg zeigen.
Also das heisst, Sie haben eine innere Stimme gehört, die Ihnen eine Art also Träume hatte, ja. Die gesagt haben, ich muss ins Kloster.
Das ist sein, aber ich habe noch daneben auch einen ganz klaren Impuls gehabt, mit 24, wo einfach plötzlich geheißen hat, und wenn ich dich ins Kloster führe. Ich war von Kind an gewöhnt, auf die innere Stimme zu hören. Meine Mutter hat uns Kind immer gesagt, wenn ihr, Gott lebt in euch, da drin, und wenn ihr ganz ruhig seid und ihm Fragen stellt, aber ihr müsst ganz ruhig sein, dann können wir da immer Antworten über. Und mit dem bin ich aufgewachsen. Das war für mich das Normalste von der Welt, dass man fragen kann. Später habe ich den schönen theologischen, spirituellen Begriff für den Weg gelernt. Aber das verdanken wir vier unserer Mutter.
Aber Sie waren ja ganz schwierige als Jugendliche. Also eben, es war nicht so typisch, dass Sie jetzt ins Kloster gehen, sondern Sie haben ja eigentlich das Schwierige auch ziemlich ausgelebt. Auch äußerlich.
Das hat damit zu tun, dass ich im Handarbeitsunterricht auf dem Dorf hatte eine Schwester und die hat mit uns einmal unsere Namen angeschaut. Was heisst Pia? Was heisst Lucia? Und dann hat man da ganz schön im Vormittag miteinander gehabt, Lucia, die Lichtträgerin. Und dann bin ich dran, Pia. Und dann sagt sie, das heisst die Fromme. Und hat versucht, Gruppen einzubeziehen und kein Mensch hat ein Wort gesagt. Nur schwiegen. Und ich bin sehr irritiert heimgegangen. Und in der nächsten Stunde hat sie dann das wieder aufgenommen und hat gesagt, die Fromme heisst eigentlich die aus dem Urgrund Lebende. Und dann hat sie, die Klasse gefragt, ja, warum haben die nur geschwiegen? Und dann sind alle die Fantasien, die zum Thema fromm kommen, die gekommen sind, die haben alle geheissen, wüst angelegt, unattraktiv aussehend, dicke Schuhe, es führt sie da hin. Und da habe ich beschlossen, die aus dem Urgrund Lebende, das möchte ich. Aber fromm ausgesehen tue ich nie. Und dann habe ich mich ein paar Jahre, also wirklich zum Leiden von meiner Mutter, in einer Art und Weise aufdackelt in einem Dorf.
Also wie könnt ihr das beschreiben?
12 cm hohe Absätze.
Also so High Heels?
Ja. Dann fest geschminkt. Dann nicht hakig und nicht poppig, sondern elegant. Also ich habe mal... Ich muss heute noch den Kopf schütteln, wenn ich daran denke. Ich habe mal in dem Dorf im Sommer Händchen angelegt. Weil die und bin so auf den Bus. Und elegant war das Thema.
Sie haben das auch heute immer noch ein bisschen. Sie sind gern elegant angelegt.
Später, als ich in der spirituellen Ausbildung war, war Eitelkeit ein Hauptthema. Und dann habe ich gedacht, ja klar, aber jede Frau ist eitel und jeder Mann heute auch. Was ist denn schief an dieser Eitelkeit? Jede Blume macht sich schön, jedes Tier macht sich schön. Ich glaube nicht, dass Gott will, dass wir möglichst unattraktiv aussehen.
Also auch eine Nonne darf schön sein?
Ich habe für mich einfach entschieden, ja, ich bin dann nachher eingetreten in eine Gemeinschaft, die dann eben Dinge weggetan hat, also die sogenannte Tracht. Und ich musste den ganzen Übergang einleiten. Zivil. mitten in der Welt die Gelübde leben. Und ich habe dann meiner Schwester gesagt, ihr dürft normal aussehen und ihr dürft schön aussehen und ihr dürft auch mal vor dem Spiegel stehen. Das alles ist nicht gegen den Willen Gottes.
Jetzt haben Sie gehört, was Sie, Pia Giger, so für eine Aufmüpfung war in Ihrer Pubertät. Wie war das bei Ihnen?
Also zuerst möchte ich sagen, ich hätte gerne Pia Giger gesehen auf diesen Koturnen in der frühen Zeit. Koturnen sind die höheren Schuhe im griechischen Theater.
Ah, das hat es da schon gegeben?
Ja, natürlich hat es das schon gegeben. Wobei natürlich die Frauen viel mehr Mittel haben in Natur als wir Männer. Das ist schon richtig. Nun, wenn ich in der Jugend war, sehr auch aufmüpfig, störrisch, ein böser Bub, wie man gesagt hat.
Ein böser Bub, was ist das?
Ein böser Bub ist einer, der in einem anderen, weil er eine Trommel hat und wir kennen ihn mit dem Hammer auf den Kopf haut. Aber ich mag das natürlich.
Kein Wunder, haben Sie so Freude an der Odyssee?
Ich habe so Freude an der Odyssee, vor allem aus ästhetischen Gründen. Das ist natürlich ein fantastisches Kunstwerk, weil alles ineinander verzahnt ist. In Klammern möchte ich nur noch sagen, Polytheismus hat gegenüber Monotheismus schon gewisse Vorteile.
Also mehrere Götter?
Mehrere Götter, viele Götter. Weil es eben nicht zur Dogmatisierung führt. Man sieht ja, was die Weltreligionen mit dem einen Gott angerichtet haben im Verlauf der Geschichte. Also Polytheismus, wo jeder Bereich seine eigene Gottheit hat, hat schon auch vieles für sich. Aber das ist in Klammern, mich eher zur Jugend zurück. Ich hatte mal eine Schwester, die hat nicht Schwester Pia geheissen, sondern Schwester Maria Victoria. Die Schwester Maria Victoria hat zu meiner Mutter gesagt, aus ihrem Sohn wird nichts. Es war nicht für eine Mutter natürlich ein recht grosser Schlag gewesen. Aber ich bin dann in die Primarschule gekommen, zum Lehrer, vor damals, erste Klasse. Und meine Mutter hat ganz scheu gefragt nach dem ersten Halbjahr, wie geht es mit ihm? Ja. Dann hat sie gesagt, es geht gut, macht das recht, nur schreibt er grusig. Ja. Hat sich inzwischen auch ein bisschen verbessert. Und dann habe ich Mittelschule angetreten in Willisau. Die ersten vier Klassen in Willisau, die nächsten vier Klassen in Luzern. Und in Willisau hatte ich einen Griechischlehrer, einen begnadeten, gescheiden Mann, der, wir waren nur das Dritte, uns Griechisch beigebracht hat. Im ersten Jahr 90 Lektionen nach Kegi. 90 Lektionen. Wir haben die Wörter einmal lesen, da haben wir die Wörter müssen können vom Vokabular. Wer sie nicht hätte können, hat Tadel bekommen. Es war also eine unglaublich strenge Zeit. Aber gerade in dieser Zeit, in der Pubertät mit 15 Jahren, tut man ja ungeheuer viel in sich aufnehmen. Ja. Und ich habe Stenografie damals gelernt. Ich schreibe heute noch Stenografie, obwohl ich das nie mehr trainiert habe. Ich bedauere, dass ich in dieser Zeit nicht mehr gelernt habe, zum Beispiel als slawische Sprache, vielleicht auch.
Also noch mehr, also Sie haben ja schon Latein und Altgriechisch gehabt, das ist schon relativ viel.
Ja, aber auch Sport treiben. Immerhin habe ich die Junioren angeschüttet.
Ah ja, nicht schlecht.
Beim FC Wiesau.
Hätte ich jetzt nicht gedacht, also...
Frau Schneider, ich bringe Ihnen ein Foto, wo ich kantonaler Jugendmeister über 80 Meter war. Ich habe 80 Meter in 9,2 ohne Rückenwind zurückgelegt.
Ja, da können wir nur noch staunen.
Ja,
haben Sie auch noch so etwas, was
Sie
können?
Das kann man auch bewundern. Nein, überhaupt nicht. Nein, gar nicht. Keine derige Trophäe.
Jetzt bin ich also ein sehr engagierter Passivfußballer. Schaue Fußballmatch, nicht unbedingt die vom FC Luzern. Aber ich bin glühender Anhänger von Bayern München und jetzt habe ich mit vielen Sympathien verscherzt. Aber auch für Schalke. Wir sagen es. Und für Werder Bremen.
Sie sind 32 Jahre lang sind Sie Lehrer gewesen. Mhm. Das ist ja so eine Zeit, in der manche Lehrer so ein bisschen schrullig werden. Mhm. Also ich kann mich erinnern, Lehrer, die so 30 Jahre lang, die hat man dann einmal so am Schluss, am Schluss von der Kante oder so, gibt es einmal so eine Zeitung, da hat man einmal so, einfach die so ein bisschen beschrieben. Gibt es das bei Ihnen auch?
Also ich bin nicht schrullig geworden, ich bin es immer gesehen. nein, einfach ein bisschen origineller Lehrer. Ich hatte drei Phasen von meinem Lehrer dumm gehabt. Die ersten 10 Jahre waren sehr gut, das zweite Jahr waren passabel, die dritte musste man aushalten. Das war dann die Schulentwicklung.
Also Sie meinen Ihre Schüler?
Meine Schüler mich auch müssen aushalten, aber ich habe vor allem das Schulsystem müssen aushalten. Das ist eine andere Frage.
Aber stimmt das, dass Sie aber mit Oropaxa-Sitzungen sind?
Wer wissen Sie denn da?
Los, Frau Schneider, ich nehme an, Sie müssen auch gelegentlich an Sitzung von der SRG, ID, SSR oder wie das heisst. Wenn man das einmal ein paar Mal erlebt hat oder viel mal erlebt hat, dann könnte man die Ritual. Nein, ich habe das schon so gemacht. Meine Lehrerkonferenzen sind so abgelaufen, dass ich möglichst weit hinten war, Europax reingetan habe und mich der Lektüre gewidmet habe. Ich hatte die schönsten Lektürerlebnisse in diesen Stunden. Nun, jetzt kann man mir ja nicht mehr anhaben, ich bin ja im Schuldienst jetzt nicht mehr engagiert.
Aber wie haben jetzt die Schüler über Sie geschrieben? Vielleicht auch, also, ja, oder Sie müssen ja nicht vorlesen, Sie können es einfach erzählen.
Aha, Sie haben gesagt, ich sei ein einsamer Kämpfer gegen das Idiotentum. Und das, das haben Sie am Schluss geschrieben, aber Sie haben mich ja gebeten, ich soll vielleicht der ein oder andere Spruch, Sie haben da in die Matura-Zeitung ein paar Sprüche gegeben. Oben heisst es verbalisierter Sexualtreiber. Das haben aber die Schüler geschrieben. Zum Beispiel... Ich hatte einen lieben Freund gehabt. Das ist der Graf Freiherr Friedrich von Seckendorf. Und da habe ich den Schülern gesagt, habe ihm einmal eine Frau zugehalten. Die Natur meinte es nicht gut mit ihm, hatte riesige Ohren. 30, 80, 40, das wollen die Frauen. 30 Millionen auf der Kante, 80 Jahre alt und 40 Grad Fieber.
Also Sachen haben die Schüler für Sie
ja
geschrieben? Haben Sie eigentlich eine Übernahme gehabt?
Nein, nur noch einen müssen wir lassen, Frau.
Kann ein Buch wegziehen.
Jawohl. Venerische Ärzte werden oft auch Dermatologen genannt. Dabei sind sie gar nicht für die Derma zuständig, eher für die unteren Regionen. Reiseandenken aus Botswana und solche Sachen. Aber gut, ich kann noch ein paar andere Sprüche. Aber das ist,
und Ihren Übernamen?
Ich habe keinen gehabt.
Also nicht irgendwie Zeus oder so?
Mal, das haben sie am Schluss geschrieben, aber Zeus, das will ich nicht. Ich bin nicht der Polygamie verpflichtet, der Vielweiberei. wie der Herr aus der griechischen Mythologie.
Pia Giger, Sie haben auch Schule gegeben. Sie haben, eine Weile lang haben Sie ein Heim geleitet von schweren, also damals hat man so gesagt, schwer erziehbaren Mädchen.
Also das Katharinenwerk hat sich generell mit den sogenannten schwerst erziehbaren auseinandergesetzt und verschiedene Heime in der ganzen Schweiz. Und in den 60er Jahren hat es schweizweit eine Riesenkrise gegeben in diesen Heimen, weil plötzlich die Symptomatik sich total geändert hat. Vorher waren die Jugendlichen aggressiv nach aussen, Diebstahl, auch Mord, Rockertum und so weiter. Und plötzlich ist das anders geworden. Sie haben sich Löcher gebohrt, mit Zigaretten in die Hand, Mädchen haben nicht mehr wollen essen, Magersucht ist gross geworden, Suizid, nicht mehr wollen leben.
Und Sie haben mit solchen
und dann hat das eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement Spezialinstitutionen entwickelt. Und wir haben die Anfrage, eine von denen zu leiten und aufzubauen. Und das ist der Sonnenblick in Kastanienbaum.
Also da in der
Nähe. Und der ist jetzt gerade 30 Jahre alt. Ich habe von der sogenannten, überhaupt, von den Randständigen von der Gesellschaft, wir haben herausgefunden, diese Mädchen, diese Symptomatik ist Enthoffnung, Grundlage. Und die wollen gar nicht richtig leben. Und etwas vom Wichtigsten ist, dass wir sehen, sie sind Symptomträger von der Gesellschaft. Nicht nur von einzelnen traumatischen Erlebnisse in der Familie. Und da hat ein ganz neues therapeutisches Verständnis gebraucht. Und ja, in dem Sinn habe ich viel mit Jugendlichen zu tun gehabt. Ich habe Jugendliche heute noch sehr gern. Ich finde die schwierigen Altersstufen höchst faszinierend. Ich habe auch gern mit ihnen gekämpft. Und habe heute noch mit einigen aus dieser Zeit Kontakt.
Sie haben sich nachher dann zusammengetan mit dem Jesuit Niklaus Brandschen und haben mit ihm im Lassalle-Haus ein Institut gegründet, wo Sie sogenannt, also eigentlich den Führungskräften in Politik und Wirtschaft sozusagen haben wollen, Ethik beibringen. Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
Also das ist nicht nur haben wollen, das ist heute noch das Lassalle-Institut floriert im Moment. Wir haben gerade einen Master of Business Administration von der Steinbeis-Universität in Berlin bekommen. Wir machen das jetzt miteinander und das ist eine rechte Anerkennung. Es hat zwei Auslöser gegeben für das. Das eine war, schon als junges Mädchen konnte ich nicht umgehen mit dem Hunger in der Welt. Einfach nicht. Ich dachte, das geht nicht. Und ich wollte mit 30 mit den Augen der Armen die Welt kennenlernen. Und bei den, das ist mit der Anna Gamma zusammen, regelmäßig und auch mit dem Niklas Branschen ein paar Mal, immer Slum in den Philippinen.
Also Sie sind selber in einem ja. Slum gewohnt?
Ein paar Wochen jedes ja. Jahr. Wir hatten eine Hütte dort und haben mit, also haben unspannende Sachen gemacht dort. Ich habe auch Manager mit dort runtergenommen. Und einmal, wo wir miteinander auf einem sogenannten Smoky Mountain, auf einem sogenannten Abfallberg waren, und alle die gesehen, die Kinder, wie die da zu essen suchen, dann habe ich gesagt, wir können uns, das wird da unten nie anders. Es sei denn, die Reichen ändern sich. Wir, die so viel haben in der ersten Welt, wenn wir uns nicht ändern, wird es da nie anders. Und da habe ich gesagt, wir machen mal etwas. Haben wir uns gesagt. Wir machen mal etwas für das. Und als ich frei geworden bin von der Leitung des Katharinenwerks, und mit dem Niklas Branschen bin ich schon sehr lange unterwegs gewesen, hat er mir gesagt, im Grunde nur brauchst du ein Institut. Jetzt. Und hat gesagt, ich baue mit dir das auf, damit du die Führungskräfte, vorher hast du mit der Randgruppe der Gesellschaft zu tun gehabt, und jede Führungskräfte, damit wir miteinander dort einen bestimmten Einfluss haben.
Dann müssen wir vielleicht ganz eine kurze Klammer machen. Sie haben jetzt den Jesuit Niklas Branschen erwähnt. Das ist, kann man vielleicht so sagen, Ihr Lebenspartner? Kann man das so sagen?
Ich würde vorsichtig sein, weil das Wort impliziert für die meisten Menschen Sachen, die wir nicht leben. Aber
also Sie meinen damit, Sie leben beide zölibatär?
Wir sind beide zölibatär und wir haben, ich habe schon als Kind nicht geglaubt, dass das stimmt, dass die sogenannten Zölibatären besser sind als die anderen. Der Stand der Vollkommenheit hat das in der katholischen Kirche geheißen. Und da habe ich laufend rebelliert und habe gesagt, das stimmt nicht. Liebe ist nie zwischen dem Menschen und Gott. Und ich habe dann, wo ich dann gemerkt habe, das ist mein Weg, ob ich es will oder nicht. Es gibt ein existenzial müssen, hat mir da mein Analytiker gesagt, wo manchmal an mich gar nicht passt, am Anfang. Aber sie haben die Prüfung. Und als ich dann Ja gesagt habe und auf den Weg gegangen bin, habe ich, als ich eintreten bin, im Katharinenwerk. Und dort habe ich auch nicht eintreten wollen. Habe ich meiner sogenannten Ausbildungsleiterin gesagt, wenn ich einmal einen Mann treffe und ich liebe den und er mich auch und er geht auch den zölibatären Weg, dann lebe ich die Liebe. Und dann hat sie gesagt, wenn jemand so denkt, müsste sie eigentlich wieder gehen. Aber sie haben mich nicht geschickt, weil sie haben mich dringend gebraucht. Weil sie hatten keinen Nachwuchs mehr gehabt und ich war gut in der Pädagogik, sie haben noch heim gehabt und ich bin da vor allem
zum Sie sind sozusagen die einzige junge Frau
gewesen? 10 Jahre lang, ja. Also haben sie mich nicht geschickt.
Aber warum sind Sie dann den zölibatären Weg gleich gegangen? Also Sie haben dann, wo Sie dann den Mann getroffen haben, gleich also das Gelübde behalten?
Eben, ich sage ja. Ich habe gesagt, ich lebe den Weg, meiner Ausbildungsleiterin. Ich weiss, das ist mein Weg. Und das ist noch total erprobt worden durch eine wunderbare Psychoanalyse. Wo das nachher nochmal total bestätigt hat. Und er auch. Er ist ja zölibatär geworden, ohne mich.
Mhm. Aber was ist der Vorteil vom Zölibatärsein? Gibt es Vorteile?
Am Anfang erlebt man keinen Vorteil. Am Anfang erlebt man, vor allem wenn man eine grosse Liebe hat, nur Verzicht. Und ich habe da manchmal gefragt, warum? Wieso? Und dann hat mir auch mein Analytiker einen wunderbaren Text gezeigt von Sigmund Freud. Oder sagt, die meisten Freudianer reden nicht darüber. Und der heißt, es gibt Bedürfnisse des Selbst, die phasenweise den Bedürfnissen des Organismus zu widersprechen scheinen. Und dann leidet der Organismus. Gehorcht man aber den Bedürfnissen des Selbst, hat man einen Zuwachs an Freiheit und Selbstwertgefühl. Ich denke, wenn jemand wirklich den Zölibat als Berufung hat und der lebt, braucht es eine Umstellung, vor allem wenn man dann noch eine Liebe lebt, braucht es eine Umstellung vom Körper. Und Sexualität, also die sexuelle Kraft, wird vor allem anders gebraucht. Und das ist möglich.
Und ja. Sie haben dann quasi das in Projekte investiert, wo Sie beide immer wieder angestoßen haben mit anderen Leuten zusammen?
Wir sagen immer wieder, wir haben viele Kinder, aber andere. Ja.
Wenn Sie das hören, Kurt Steinmann, Sie sind sehr still geworden. Das fällt mir jetzt gerade auf.
Ja, ich habe das Wort nicht gehabt, sonst hätte ich... ich habe natürlich sehr aufmerksam gelauscht, den Ausführungen. Ich habe mich auch sehr intensiv mit der Frage des Friedens auseinandergesetzt. Ich habe übersetzt das bewegende Werk «Die Klage des Friedens» von Erasmus von Rotterdam, die grossartige Friedensschrift. Natürlich argumentierend in erster Linie aus dem Evangelium. Wie können Christen, die dem gleichen Gott angehören, sich gegenseitig bekämpfen? Ich habe mich aber auch auf anderer Ebene mit dem Frieden auseinandergesetzt, mit der Übersetzung von der Troerinnen, den Frauen von Troja, die ein furchtbares Kriegsschicksal erlebt. Und jetzt meine jüngste Übersetzung, die Hekabe, die Frau, wo man alles nimmt. Der hat mir die Heimat genommen, der hat mir ihren Mann genommen, der hat mir ihre Kinder genommen, sie hat noch zwei Kinder, jetzt wird auch das noch geopfert und schließlich nimmt mir ihr noch den letzten, den Sohn weg, den betrügerischen Gastfreund. Und dann tut die Frau, und das ist halt antik gedacht, Christentum würde möglicherweise anders reagieren, tut die Frau ihrerseits furchtbare Rache üben. Die Antike hat eigentlich immer sofort reagiert. Wenn jemand geschädigt worden ist, hat sich sofort gerecht.
Also Auge um Auge, Auge Zahn um Zahn.
Zahn,
und
Zahn in sehr extensiver Weise. Sie hat sehr, sehr lange zugewartet.
Das ist in dem Fall ein Fortschritt jetzt im Christentum, wenn man das nicht mehr macht.
Ja, man hat natürlich ein Vorbild, Präfiguration in der Antigone. Nicht mit zu hassen, mit zu lieben bin ich da.
Mir fällt jetzt auf, Sie stellen zu allem immer Bezug her zum alten Griechenland.
Ja, weil alles modellhaft vorgebildet ist. Das ist ein Vorteil, aber es kann auch ein, sagen wir einmal, ein, ja, fast ein Zwang sein. Also ich sehe einfach die allem, was irgendwie genannt wird, jetzt auch die Sache mit dem Zölibat, ist mir natürlich einiges eingefallen aus der Antike. Das kann sehr, sehr vorteilhaft sein, aber eben auch ein Bedrohung. Zölibat zum Beispiel ist schon gefordert worden in der stoischen Philosophie, beim Epiktet, durchaus ganz klar gefordert, das Zölibat für den, der die stoische, kynische Philosophie lehrt. Denn, was Sie gesagt haben, die Sexualität nicht ausleben, kann eine Bedrohung, Gefährdung sein vom physisch-körperlichen. Das ist natürlich das Urthema der Bakkei. Jean-Paul Anderhuber ist da, der hat das 1985 in Luzern inszeniert, in grossartiger Weise. Die Bakken stellen den elementaren Konflikt zwischen rationalen Kräften und Irrationalität dar. Und wer die Irrationalität unterdrückt, wie der König Pentheus, geht unter.
Aber es geht nicht um das Unterdrücken.
Ja, aber in dem Fall
es
ist es
auch ein anderer Unterdrücken. Weg.
Es gibt andere Wege, aber er hat es unterdrückt. Pentheus.
Okay. Sie haben noch etwas gesagt, was mich fast ein bisschen verschreckt hat, wo wir uns einmal getroffen haben. Da haben Sie gesagt, also eigentlich sehr eine pessimistische Sicht, Sie haben gesagt, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, dass sich die Menschheit kann weiterentwickeln kann. Das eine sind charismatische Menschen, so wie Jesus oder Gandhi, und das andere Katastrophen.
Das ist meine Überzeugung, dass wir also fundamental nur den weiterkommen. Und übrigens, der Frieden ist nur sicher, wenn jede einzelne Person unter uns Metanoein umdenkt. Ja, das hat Erasmus schon gedacht. Es muss einen Wandel geben im Innen jedes Einzelnen. Grosse Projekte, die scheitern, wenn man ein ganzes Volk ausruft. Und Sie haben vom Hunger geredet. Der Hunger ist erschreckend in der Welt. Der Jean Ziegler nennt es den stillen Genozid. Ja. Und im Jahr 2000 hat die Millenniumsdeklaration von der UNO gesagt, wir leben in einer völlig entwürdigten Welt, wo so eine Milliarde Menschen lebt in furchtbarem Elend. Wir müssen wirklich etwas, aber wir müssen bei uns anfangen. Das ist eben die Ursituation. Wir müssen beginnen.
Da möchte ich gerade geschwind zu der Pia Giger bei sich selber anfangen. Sie sind den Weg, einen steinigen Weg gegangen. Sie haben vorher angetönt auf Japan. Sind Zen-Meisterin geworden. Ist das so ein Weg, wo man zuerst einmal radikal nach innen geht? Durch Meditation?
Ja, ich denke, Zen-Meditation innerhalb von der verschiedenen buddhistischen Traditionen nennen sich Zen-Buddhisten die, die den Weg von der Direttissima haben, also vom direkten Weg in die Tiefe, in die eigene Tiefe. Und ich denke, es ist unglaublich, dass buddhistische Meister christliche Ordensleute die Möglichkeit gegeben haben, den Weg zu gehen, zuerst einmal selber.
Es gibt ja bei der christlichen Tradition auch Meditationsformen, die Exerzitien.
Die Exerzitien sind eine wunderbare Meditationsform, die kenne ich, deren bin ich geschult. Aber Zen-Buddhismus ist etwas ganz anderes. Das darf man auch nicht gegeneinander ausspielen.
Ist dann radikaler?
Der Zen-Buddhismus ist ein Weg von der Bewusstseinseinigung und von der Bewusstseinslehrung. Von der Entbilderung. Absolut, um in die eigene tiefste Tiefe zu kommen.
Also können Sie das noch, so, das verstehe ich jetzt nicht ganz, was anders ist zu den Exerzitien?
Zen-Meditation, ich habe gestern einen Kurs angefangen, mit 45 Leuten. Und ich habe das sind viele derjenigen, die schon 15 Jahre und mehr meditieren, und habe ihnen wieder in Erinnerung gerufen, wenn wir jetzt eine Woche hier miteinander sitzen, jeden Tag 8 Stunden Meditation, dann geht es eben nicht um die Methode, wo wir den Kopf und das Gemüt und alle diese Kräfte aktivieren. Bewusst. Die werden dann zwar aktiviert. Aber es geht um keine Gedanken, keine Worte, keine Bilder.
Also alles leer machen.
Zen-Meditation ist ein Weg von der Entbilderung und von der Entleerung. Und das heisst, die haben den Weg entwickelt, wo man eben heute kann, die ins Lasallhaus kommen, und das zieht am meisten an.
Das ist das Jesuitenzentrum in Matschenbrunn.
Die machen eine Woche Kloster auf Zeit. Die kommen aus allen Gesellschaftsbereichen und erfahren einfach, dass die Woche, wo sie, abgesehen von einem Einzelgespräch, kein Wort reden und lernen, das Denken ruhig zu machen, und da geht es nämlich, dann öffnet sich die Türen nach innen. Die, die hier kommen, die erleben natürlich auch ganz viel Früchte. Abgesehen von einfach einmal eine Woche Ruhe haben.
Ist das eine Methode? Sie sind sehr stark engagiert in der Friedensbewegung. Sie haben auch ein Projekt im Moment. Sie möchten mit anderen Leuten zusammen initiieren, dass Jerusalem, wo ja der Nahostkonflikt schon seit vielen, vielen Jahren schwelt, dass dort Jerusalem eine offene Stadt wird, dass man dort den Frieden probt. Jetzt sind ja unzählige Leute, mächtigere Leute als sie, dort schon gescheitert. Ist es denn, wo sie dort jetzt an diesem Friedensprojekt teilhaben?
Der Niklas Pransch und ich haben miteinander entschieden, wir machen das. Und das ist wieder ein innerer Impuls. Also ich reagiere sehr stark auf das, was man in der Spiritualität nennt, innere Führung. Ich weiß, das gehört zu meinem Lebensabend. Und da hat es wirklich mächtigere und wichtigere Leute. Aber um das geht es doch überhaupt nicht. Es geht doch darum, dass jeder dort, wo er Möglichkeiten hat, einfach etwas macht. Und wir haben dort Möglichkeiten. Durch unsere Biografien, durch unser Institut, haben wir dort Möglichkeiten, wir können eine interreligiöse Sprache reden, wir können eine transreligiöse Sprache reden, wir können auch ganz religiöse, christliche Sprache reden, wenn es nötig ist. Wir können die Leute auf Mengenebene mit ihnen in Kontakt kommen. Und ich denke, wir haben etwas, wo viele Friedensprojekte tun nicht haben.
Was ist das?
Das ist ein Satz, den ich bei einem wunderbaren Pädagogen gelernt habe. Der heisst, nicht gegen den Fehler kämpfen, sondern für das fehlende Dasein.
Wie setzt man das jetzt konkret um?
Ganz genau, indem man mit den Leuten, wir haben Peace Camp jedes Jahr in der Schweiz, zwischen Palästinensern also und Israelis, indem die lernen miteinander, die stehen nebeneinander, die stehen an der Front, miteinander, in Israel. Und wenn sie zu uns ins Haus kommen, müssen sie lernen, dann erzählen sie natürlich von ihrem Leiden, beide Seiten. Aber dann müssen sie immer lernen, am Abend, was ist das Fehlende? Und sie dürfen nicht auseinander, bis sie es gefunden haben, den nächsten Schritt. Und dass die allermeisten Friedensinitiativen...
Jetzt startet ja wieder eine am Dienstag,
ja, genau,
in den USA.
Die allermeisten Friedensinitiativen schauen den Aspekt nicht an. Was braucht es denn?
Und haben Sie das Gefühl, Sie als Pia Giger könnten dort etwas bewirken?
Wir haben schon einiges bewirkt. Wir haben einen Projektpartner, der war übrigens gerade gestern in der Luzerner Zeitung mit Bild gewesen. Das ist ein Muslim. Der ist ein hochbegabter Muslim in Ost-Jerusalem, der ganz nahe an der Mauer lebt. Und der ist total interessiert, mit uns weiter zusammenzuarbeiten. Und er hat gesagt, ein grosses Projekt, wirklich ein Friedensprojekt. Und er hat gesagt, wir brauchen Leute von außen. Wir brauchen Leute von außen, die uns ihren Blickwinkel zeigen. Und wir brauchen Leute von außen, die uns hin und wieder rausnehmen. Dass wir einen freien Raum haben, um neue Wege zu suchen.
Gut, Schemann, Sie haben jetzt ein bisschen mitbekommen, wie Pia Giger lebt, wie sie, was, an was für Projekt das sie ist. Etwas, was mich bei Ihnen sehr erstaunt hat, ist, und da möchte ich gerne noch in den letzten paar Minuten darüber reden, Sie leben mit Ihrer 90-jährigen Mutter zusammen, seit, glaube ich, 62 Jahren.
Der jetzige Lebensabschnitt, den ich mit meiner Mutter teile, ist auch eine Form von Meditation. Ich lerne in den letzten Jahren, letzten Monaten vom Leben von meiner Mutter, einen Menschen fundamental und eigentlich erst jetzt richtig kennen. Es ist für mich natürlich ein Hintastehen in meinem Projekt gegenüber, aber ich mache das sehr gern. Also es ist eine wunderbare Zeit, eine erfüllte Zeit, aber auch eine schwere Zeit. Die Mutter wird am 4. Dezember 90 und wir hoffen, dass sie die Zeit erreicht. Was ich noch vorher wollte sagen, was ich bedauere, ist, dass unsere westliche Welt nicht mehr Formen von der Meditation nicht aus östlichem Kulturkreis bezieht, sondern aus westlichem. Wir haben nämlich auch ein Angebot. Wenn man die Stoa richtig kennt, dann wird man sie nehmen. Dann wird man auch die mystische Richtung, Eckhart, Tausende Säuse.
Ich möchte aber gleich noch mal schnell bei Ihrer Mutter bleiben. Mich nimmt es noch Wunder, wie machen Sie das? Also jetzt, Ihre Mutter ist jetzt 90, sie ist sicher auch nicht mehr so kräftig wie früher und Sie leben mit ihr im gleichen Haushalt. Wie begegnen Sie einander?
Ich bin Koch geworden in dieser Zeit, also zwangsmässig. Das heisst, es ist ein rund um die Zeit ein Job. Aber das wäre nicht leistbar, wenn ich nicht Hilfe hätte von der Spitex, von grossartigen Frauen auf dem Rotkreuz, die mich an 3 Nachmittagen entlasten. Aber es ist natürlich eine Begegnung, die nicht mehr auf hoher intellektueller Ebene passieren kann. Einfach in liebender Zuwendung, ein Geste, wenn man wenn sie ein bisschen Fieber hat, ein Tuch, ein Kalz auf die Stirn legt oder das Essen zerkleinert. Das sind die kleinen Gesten, die der Mensch in seinem letzten Lebensabschnitt halt besonders schätzt.
Haben Sie gemeinsame Zeiten, die Sie pflegen?
Also wir schauen am Abend immer Fernsehen, da kann sie nämlich gut einschlafen. Und, ja, also also aber wir tun auch gelegentlich einen wunderbaren Rosemary Pilcher Film. Die ist von mir hoch verehrt, diese Dame. Denn die Landschaftsaufnahme, das ist die prächtigste Werbung. Also es ist ein Seelentor. Ich schaue das sehr gerne. Also in die Begegnung über das Medium Fernsehen, über das Medium Musik, aber auch einfach ganz einfache Gespräche.
Und am Morgen essen Sie zusammen zum Morgen?
Dann machen wir zum Morgen. 2 Phasen zum Morgen. Erstes zum Morgen, dann wird sie von den Spitex-Leuten angeleitet, dann 2. Morgen, dann wird die Zeitung gelesen, die Luzerner Zeitung und die Zürich Zeitung. Mehr Bildchen natürlich für sie jetzt. Aber das spielt keine Rolle, wegen dem kaufe ich auch über den Blick und dann die neue Post und die Glückspost und so. Wie einfach das intellektuelle Futter für ältere Leute.
Wir kommen zum Schluss der Sendung. Ich möchte Kurt Schreimann, Sie fragen, Sie haben jetzt Pia Giger so stundenlang ein bisschen erlebt. Was wäre sie für eine Figur in der griechischen Mythologie?
Also am Anfang, nach dem ersten Statement, hat die Aphrodite gedacht, die Göttin der Liebe. Aber jetzt, gegen Schluss, würde ich so eher denken an eine weissagende, gescheite Frau, also zum Beispiel an eine Cassandra, an eine Seherin. Es ist ja interessant, dass die Seherposition in erster Linie durch Frauen eingenommen wird.
Ich hoffe, Sie sind zufrieden mit dem Bild, Pia Giger.
Ja, das ist natürlich eine Ehre. Sowohl die erste wie die zweite Frauengestalt, die nochmal zuschreibt. Meine wichtigste Frage als 14-Jährige war, was ist Liebe?
Also dann ist Aphrodite nicht schlecht und Cassandra auch. Ich danke Ihnen beiden ganz herzlich, dass Sie heute hier ins Persönliche gekommen sind. Merci vielmals.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS 1.